Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg, der Gesundfunk.
Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg, einen schönen guten Abend, liebe Patientinnen und Patienten. Ja, wir begrüßen Sie heute besonders herzlich, denn von 18 bis 20 Uhr haben wir Studiogäste und nicht irgendwelche Studiogäste, nein, wir haben Weltenbummler bei uns. Das war ja schon das erste Lied vom Karel Gott, einmal um die ganze Welt. Tja, und die beiden haben es auch geschafft. Sie sind einmal um die Welt und werden uns heute viel, viel darüber berichten können. Wir freuen uns drauf. Wir hoffen natürlich, Sie freuen sich auch darauf. Und wie gesagt, bleiben Sie dran auf Kanal 70 und wenn es Ihnen gefällt, sagen Sie es Ihrer Bettnachbarin, Ihrem Bettnachbarn. Auch die sollen einschalten, damit wir eine große Resonanz heute haben. Ja, und wer sind die zwei? Das ist die Rita und der Freddy Reck. Sie haben bestimmt schon irgendwo in der Zeitung oder im Fernsehen oder irgendwo Plakate gesehen, wo die beiden unterwegs sind, um auch den anderen die Erlebnisse ihrer Weltreise mitzuteilen. So, jetzt freuen wir uns drauf. Das Interview führt heute der Tim Moorbacher. Und ja, Tim, das machst du glänzend. Wir machen jetzt erstmal Musik und dann geht es gleich los mit unseren Weltenbummlern.
Wolfgang Krüger hat es eben schon wunderbar angekündigt. Heute haben wir zwei besondere Gäste hier im Studio. Rita und Freddy Reck, in 8 Jahren waren sie in der ganzen Welt unterwegs und haben so vieles gesehen, was manch anderer vielleicht nie erlebt. Sicherlich träumen viele andere Menschen auch von einer Weltreise. Meist scheitert es dann sicherlich daran, dass man dafür alles aufgeben müsste und die Heimat verlassen. Vor 15 Jahren war das für euch an der Zeit, ihr habt euch aufgemacht, 8 Jahre ging es um die Welt. Zugleich mal meine Frage, hat es sich damals wirklich so angefühlt, als müsstet ihr jetzt alles zurücklassen und eure Heimat verlassen?
Ja, da müssen wir eigentlich weiter ausholen. Das fing ja viel, viel früher schon an, um so einen Traum zu verwirklichen. Das fängt an, also bei mir hat es angefangen, da war ich 5 Jahre alt. Da war bei uns auf der Dorfschule war ein Missionar und der kurbelte an einer schwarzen Kiste und an der gekalkten Wand, da liefen dann so Eingeborene. Und mit 5 Jahren konnte ich die ja nicht irgendwo einordnen. Und ich war ganz erstaunt, was der Mann hier gemacht hat und habe ich mir damals schon gesagt, das, was der macht, das Kurbeln und das Reisen, das werde ich auch mal später machen. Und so ist es dann auch geworden.
Da sind ja sicherlich einige Jahre zwischendurch vergangen. Du hast dich irgendwann als Industriefilmer selbstständig gemacht und infolgedessen wart ihr auch zusammen viel in der Welt unterwegs. Gab es dann nach diesen kleinen Vorreisen, die ihr gemacht habt, wirklich ein konkretes Schlüsselerlebnis, an dem zu diesem Zeitpunkt wurde euch dann klar, so jetzt ist es an der Zeit, wir wollen diesen Lebenstraum Weltreise verwirklichen, oder hat sich das über Jahre erst wirklich zusammengebaut, Stück für Stück?
Diesen Traum hatte ich eigentlich schon immer und dann habe ich ja meine Frau, die Rita, habe ich dann kennengelernt und ihr davon erzählt, was ich so, mein Lebenstraum, man spricht da so drüber, was man so erreichen möchte in seinem Leben. Und da stand halt bei mir dieser Lebenstraum Weltreise ganz vorne und das habe ich ihr dann erzählt und da sagt sie mir, da fährst du nicht alleine hin.
Und dann haben wir besser kannst du ja fast gar nicht
so
laufen.
Ist es, ja.
Dann seid ihr natürlich nicht ganz alleine losgefahren. Ihr habt euch noch die Verstärkung eines Hundes mit an Bord geholt. Simba war fast einen großen Teil dieser Reise bei euch. Darüber werden wir heute auch noch sprechen. Und natürlich, wie findet man das richtige Gefährt für solch ein Unternehmen? Ihr habt euch ein Monstrum, so würde ich es bezeichnen, da ich keine Ahnung von Automobilen habe, angeschafft. Natürlich auch nicht ohne euch da was bei zu denken. Alles und unsere Themen heute Abend noch, doch zuvor wieder ein Stückchen Musik. Die Weltreisenden Rita und Freddy Reck hier aus Ludwigsburg-Neckarweihingen sind heute zu Gast beim Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg zwischen 18 und 20 Uhr. Eben sprachen wir schon über die ersten kleinen Schritte zur Weltreise. Sie waren viel unterwegs in der Welt aufgrund des Berufs von Freddy und dann irgendwann hat sich dann dieser Aufbruch zur Weltreise ergeben. Wie kann ich mir das vorstellen? Wo fängt man an, eine Weltreise vorzubereiten? Gibt es wirklich eine Sache, zum Beispiel die Abmeldung bei den Ämtern, da fängt man da an mit der Weltreise oder ist es die Anschaffung des richtigen Fahrzeugs?
Eigentlich, wie ich schon anfangs gesagt habe, ich habe schon mit sehr, sehr jungen Jahren schon mit diesem Traum gelebt. Und man wächst dann so langsam eigentlich rein in das Abenteuer. Und angefangen haben wir dann mit Europa. Wir haben Portugal, Spanien hoch bis ans Nordkap. Dann haben wir das etwas ausgedehnt, dann nach das nördliche Afrika. Wir waren dann in Algerien, in Libyen, in Tunesien, Marokko. Ja, und so wächst man dann eigentlich hinein in die Reisegeschichte. Und dann haben wir uns einmal dann gesagt, jetzt packen wir es dann, ja, wir machen eine Weltreise.
Aber hattet ihr zu diesem Zeitpunkt schon euer Fahrzeug Mula Mula, mit dem ihr dann letztendlich die 8 Jahre bestritten habt?
Nein, angefangen haben mit einem VW-Bus. Mhm. Dann war das ein LT45, das war dann ein Allradfahrzeug. Das hatten wir dann in Afrika. Und aber bei so einer Langzeitreise, 5 Jahre waren geplant, 8 Jahre sind es dann geworden. Da braucht man schon ein bisschen mehr um sich herum, ein bisschen mehr Sicherheit. Und dieser MAN, dieser Truck, das war schon das richtige Fahrzeug für uns. Ein
bisschen mehr Platz, einfach um uns herum.
Kanntet ihr euch dann demzufolge zu diesem Zeitpunkt schon mit Autos aus und mit diesen Trucks? Und wusstet ihr, was für solch eine Reise geeignet ist, oder habt ihr euch speziell noch informieren müssen?
Na, da wusste man schon, was hier geeignet ist. Das muss ein robustes Fahrzeug sein, Allrad vor allem. Und da hat man eigentlich nicht so viel Auswahl dafür. Man wählt dann eben das Gewicht, die PS-Zahl, und dann schaut man eben, wie man dann weiterkommt.
Ihr habt diesen MAN-Truck dann für eure Zwecke ausbauen lassen. Wie darf ich mir das vorstellen? Hattet ihr wirklich konkrete Pläne, welche Zimmer oder Abteilungen es in diesem Truck geben soll für euch zum Leben während dieser Reise? Wie sah das dann aus in der Endfassung?
Wir haben dieses Fahrzeug gekauft bei MAN in München, das Basisfahrzeug. Und dann war ja die Kabine, die wir da dann gebaut haben oder mal geplant haben. Und wir hatten da in Hemmingen, hatten wir dementsprechend noch ein größeres Haus und eine große Terrasse. Und da haben wir dann das Fahrzeug 1:1 aufgemalt. Und dann haben wir uns so die Räumlichkeiten mal aufgezeichnet, wie man da am besten hier die Sache eben dann anbringt.
War zu diesem Zeitpunkt schon klar, dass auch ein Hund mit euch auf Reisen gehen wird? Oder kam Simba erst später hinzu?
Rita. Simba kam 2000 zu uns.
Das heißt, der war schon vorher da.
Ja, richtig.
Dementsprechend habt ihr euch auch schon Gedanken gemacht, sicherlich, wo denn Simba Platz finden soll.
Ja, ja, natürlich.
In diesem Truck-Container.
Ganz klar. Das war also.
Ja, deswegen hatten wir dann auch anderthalb Kabiner.
Ja.
Also, dass man in der Front, also dass da noch ein Platz war für den Hund, und war dann noch ein Durchstieg in die Kabine. Ja.
Und dann ging es irgendwann los, und ihr habt euch in Ludwigsburg beim Schützenhaus verabschiedet von euren Bekannten, Verwandten und wer da noch alles dazugehört. Ihr seid dann losgefahren mit dem Hund an Bord, über den wir später natürlich noch sprechen werden. Wie war dieses Gefühl auf den ersten Metern, Kilometern, als es auf die Autobahn ging für euch? Wie hat sich das ausgedrückt? War das ein Gefühl der Befreiung oder eher der Beklemmung, weil jetzt alles zurückbleibt?
Da war eigentlich die Befreiung. Das war Wahnsinn, da hat sich alles gelöst. Das Vorfeld, das war noch viel, viel schwieriger eigentlich wie die Abreise. Das Vorfeld, das Hausverkaufen, dann ich bin ja Jäger und Sammler, ne? Und bis man da dann alles eben unterbringt. Und das war sehr, sehr schwierig. Wir hatten dann 2 große Container vor dem Haus, ne? Und ich habe Dinge angeschaut, habe ich immer gesagt, Weltreise oder Container, ne? Ab in Container.
Okay.
Ja, das war ja.
Rita, kannst du das bestätigen? War Freddy beim Aussortieren wirklich so sorgfältig oder hatte er damit seine Schwierigkeiten?
Er musste sorgfältig sein, weil wir keinen Platz gehabt haben zum zum Aufheben. Gell? Das war halt einfach so. Ich war da ein bisschen konsequenter in der Beziehung. Er hat schon länger gebraucht wie ich.
Hattet ihr Pläne oder irgendwelche Möglichkeiten in der Hinterhand, die genutzt werden sollten, falls das mit der Weltreise doch nicht so funktioniert, wie ihr euch das vorgestellt habt? Hattet ihr irgendwelche Rückzugsmöglichkeiten, in denen ihr euch dann in Deutschland wieder einquartieren hättet können, im Fall der Fälle?
Ja, wir haben, wo wir das Haus dann verkauft haben, haben wir uns ein Zwei-Zimmer-Wohnung gekauft in Neckarweingen. Und in der Zwischenzeit hatten wir das dann vermietet. Aber wir hatten dann einen Rückzug im Falle etwas passiert, dass wir auf jeden Fall noch ja, ein Dach über dem Kopf haben.
Das heißt, ihr hattet dann auf jeden Fall noch eine Sicherheit.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ja. Ist auch wichtig.
Ja. In petto.
Ja, ist wichtig.
Dann lag vor euch die große, weite Welt und vor uns liegt es wieder die große, weite Welt der Musik. Der nächste Titel kommt sofort.
Kliniken Radio Bietigheim, Ludwigsburg. Ja, meine Damen und Herren, Rita und Freddy Reck, zwei Weltenbummler. Wir haben es geschafft, sie zu uns ins Studio zu holen, denn sie sind ja meistens unterwegs. Also die zweimal zu greifen, ist gar nicht so einfach. Freddy, wir sind per Du, meine Damen und Herren. Nicht, dass Sie irgendwelche Zweifel haben. Wir sind per Du, weil wir kennen uns seit Jahrzehnten. Von einer anderen Geschichte her, vom Filmclub in Ludwigsburg. Aber darum ist die Freude umso größer, dass wir uns hier wieder getroffen haben. Freddy, du hast mal einen Satz rausgehauen, der heißt, wer das Ziel nicht kennt, kann den Weg nicht finden. Was hast du dir darunter vorgestellt?
Ja, ganz einfach, das Ziel ist eine Weltumrundung. Aha. Einmal rund um die Welt.
Einmal rund um die Welt. Und der Start, wenn ich es richtig weiß, war 2004. Ist das richtig?
Ja, das war am 11. Januar 2004.
Was hat denn dir mehr graue Haare bereitet? Diese Behörden bei uns in der Vorbereitung mit den vielen Formularen und? Oder nachher auf der Weltreise, wo das eine und das andere vielleicht doch nicht so geklappt hat, wie ihr es euch gewünscht habt?
Ich glaube, die grauen Haare, die haben wir davor bekommen, bevor wir überhaupt weggekommen sind. Das mit den Behörden, das ist eigentlich eine Sache, die man eben bearbeitet, abarbeitet. Ja. Man muss bestimmte Dinge eben einhalten. Man kann nicht einfach so verschwinden, das geht nicht. Da ist schon einmal das Finanzamt mal schon einmal dahinter. Dann, man braucht einen Wohnsitz. Es sind schon einige Dinge, die man da beachten muss. Ne? Und, aber wie gesagt, das arbeitet man dann eben zeitgemäß eben dann auch ab. Aber das ganze Wegkommen, das war das Schwierigste eigentlich.
Das glaube ich, ja. Und wer hat dich denn in diesen Dingen beraten? Ich meine, es hat vielleicht jeder mal die Idee, eine Weltreise zu machen, aber diese ganzen Formalitäten und, die zu erledigen, da muss man doch schon einen Berater haben, oder?
Ja, der Berater war eigentlich die Zeit, bis wir abgereist sind. Ich habe ja das immer vor mir hergeschoben. Und wir haben immer wieder dazwischen drin, wo ich die Filmproduktion gehabt habe, hatten wir immer ein Vierteljahr Zeit. Und die haben wir dann auch genutzt, um zu reisen. Und da waren wir dann in der meisten Zeit waren wir dann im Norden Afrikas. Und da haben wir uns natürlich vorbereitet, wir beide allein vor allem zu reisen, allein durch die Wüste, allein durch Gegenden, wo kein Mensch mehr ist. Ne? Wenn da irgendwas passiert, wie kommst du da wieder weiter?
Ja.
Und das haben wir dann auch jahrelang auf unseren Reisen auch immer wieder getestet, wie weit kommen wir und ja, funktioniert schon.
Hat dann funktioniert. Ja. Wer kam denn auf die Idee, euer Fahrzeug Mula Mula zu nennen, denn's ist ja nach der Sprache der Tuaregs getauft worden und bedeutet eigentlich Glücksvogel.
Ja, das ist der deutsche Name ist der Weißbürzel-Steinschmetzer.
Siehst du, das Wort wollte ich nicht aussprechen. Ich habe es gelesen. Ich dachte, das muss er machen.
Der Weißbürzel-Steinschmetzer, ja. Und dieser Vogel, der war immer wieder bei uns, wo wir in der Wüste waren, in Algerien.
Ja.
Wenn der Vogel an unserem Auto war, dann wusste man immer, in der Nähe muss Wasser sein.
Ah ja.
Und das ist der Glücksvogel, der Tuareg.
Ja.
Und der Vogel, der ist schwarz-weiß. Schwarz-weiß ist unser Mula Mula, also unser Fahrzeug.
Ja.
Der Vogel ist neugierig wie wir und der Vogel ist frei wie wir.
Ja.
Und deswegen haben wir dieses Fahrzeug Mula Mula getauft.
Wunderbar. Ja, und ich hoffe natürlich, aber da kommen wir vielleicht noch drauf, das Fahrzeug hat euch nicht im Stich gelassen. Es ist mehr oder weniger, hat alles mitgemacht und ihr konntet dann auch durch Reparaturen und so weiter, hast du die alle selber gemacht?
Ja, gab es eigentlich nicht viel Reparaturen. Ich meine, gut, Reifenwechsel und mal ja, kleinere Dinge, aber Schrauben, da habe ich kein Problem und technisches Verständnis als Maschinenbautechniker.
Ist auch vorhanden.
Ja.
Ja. Na wunderbar. Aber welche Sprachen sind denn überhaupt zur Verständigung unterwegs gewesen? Ich meine, okay, Englisch und Deutsch, aber Schwäbisch schon gleich gar nicht. Aber was mit den anderen Sprachen, wie habt ihr euch denn da verständigt? Hand und Fuß, oder?
Nee, also die Ritter, die hat sich hervorragend, wenn ich nicht mehr weitergekommen bin mit Sprache, dann hat sie Schwäbisch gesprochen. Und das hat jeder verstanden.
Hör auf.
Vor allem die Zöllner. So. Und die Korrupten,
wenn
da habe ich...
Wenn ich halt dementsprechend ausladend war,
Ja.
Naja, und oder dann, massiv war, das haben die natürlich schon verstanden, auch mein Schwäbisch.
Und dann hast du noch dein charmantes Lächeln aufgesetzt und dann waren die eh schon. Haben gesagt, komm, lass uns fahren, oder?
Ja. Nee, aber von den Sprachen her, ich sage immer, ich spreche fast alle Sprachen der Welt, weil sprechen, wenn man im, eben draußen in der Welt ist, man spricht mit den Augen, man spricht mit dem Körper, man spricht mit dem Draufzugehen auf die Menschen.
Ja.
Ich gehe nicht weg, ich habe ja keine Angst, ich will ja die Menschen kennenlernen. Also ich gehe zu den Menschen zu. Und wenn man sich dementsprechend auch verhält, dann wissen die Leute, die sind auch neugierig, die wissen, was wir brauchen, dass wir Hunger haben, dass wir was zu essen brauchen oder wo gibt es das nächste Wasserloch oder sonstige Dinge. Also von daher haben wir eigentlich nie Probleme gehabt. Und von der Sprache gut Englisch und dann noch Spanisch sollte man, also für Südamerika sollte man Spanisch, also schon ein bisschen was.
Ja, gut, lieber Freddy, wir werden gleich reden und da möchte ich dir jetzt die Gelegenheit geben, dass du einfach mal erzählst. Ihr habt euch ins Auto gesetzt, Zündschlüssel rumgedreht und los ging die Fahrt. Und du erzählst uns nach der nächsten Musik gleich, welche Gefühle euch begleitet haben bis zum ersten Haltepunkt, wo das auch war. So, meine Damen und Herren, jetzt soll es interessant werden, denn der Weltenbummler, der Freddy Reck, soll jetzt mal erzählen, wie die ganze Geschichte losgegangen ist. Er ist also in sein Fahrzeug gestiegen mit seiner Frau, die haben den Schlüssel rumgedreht und los ging es. Freddy, jetzt erzähl mal. Getankt war er ja, ne?
Ja, getankt war er. Wir hatten 700 Liter getankt. Also wir sind dann 3.500 Kilometer reicht ungefähr dann die Wegstrecke. Ja, wir sind dann losgefahren vom Schützenhaus in Egersheim. Sind dann die Autobahn, Einfahrt rein. Und dann die Autobahn Richtung Süden.
Mhm.
Und was wir da immer wieder... so in den Gedanke war, wie oft sind wir heimgefahren von Afrika, von Süden nach Norden. Und jetzt fahren wir nach Süden und wann wir heimkommen, wissen wir nicht.
Wissen wir nicht,
ja. Und das war das Aufregende eigentlich, einfach loszulassen, loszufahren in eine Ungewissheit. Das ist das Abenteuer, das ist das, was ich eigentlich vom Gefühl her ganz stark empfunden habe.
Mhm. Ja. Ja, und dann seid ihr losgefahren, der erste Halt war...
Ja, der erste Halt war dann in der Schweiz. Wir sind dann in die Schweiz runter und da hatten wir Freunde. Die haben wir dort besucht. Und von dort aus sind wir eigentlich relativ zügig runtergefahren, dann nach Spanien, nach Gibraltar. Mhm. Weil das war ja Januar, es war sehr kalt hier und wir wollten einfach in die Wärme, einfach unter Palmen.
Ja.
Und deswegen sind wir relativ zügig dann runtergefahren über Frankreich, dann nach Spanien
gebracht. Klar, ich meine, die Schweiz ist teuer, da gucken wir, dass wir schnell wieder weiterkommen können. Ja, und dann war er also unten in Spanien und dann, wenn er rüber wollte, musste er das mit dem Auto irgendwie...
Ja, da gibt es eine Fährverbindung, das war eigentlich relativ einfach mit der Fähre, da fährst du drauf und geht mal rüber nach Gibraltar, nach Ceuta. Ceuta ist ja auf der anderen Seite noch eine Enklave von... Von Spanien.
Kolonie.
Ja, das ist so eine ganz kleine Ecke. Ne? Und dort haben wir dann erst, dann sind wir dann nach Marokko dann reingefahren.
Weil wir jetzt gerade dabei sind, von nach. Wer hat denn die ganze Tour ausgearbeitet? Selber oder der ADAC oder wer hat das gemacht? Du hast gesagt, ich möchte da und da und da hin und... Jetzt muss alles aber auch erstmal ausgearbeitet werden.
Wir wollten
werden.
Erstmal runter nach Kapstadt.
Mhm.
Und zwar die Westroute von Afrika. Und da liegen dann eben die Länder, dann Marokko, geht es nach Mauretanien, dann geht es eben die Küste entlang und mal schauen, wie weit man da kommt. Ne?
Ja, und wie war denn so die erste Nacht weit weg von hier, also Spanien hinter uns gelassen und dann rüber?
Ja, die erste Nacht in Spanien, da hatten wir, da denke ich immer wieder dran, da waren wir an so einer Brücke, so neben einer Brücke und an einem Waldrand. Und ich bin noch abends mit dem Hund, bin ich dann noch eine Runde gelaufen und da sah ich lauter Schmuckstücke, so Halsketten. Und nebendran ein Grabhügel. Mhm. Da dachte ich, da wäre jemand vielleicht umgebracht worden oder dass da irgendwie was passiert wäre. Und da haben wir dann auch die Polizei geholt. Ne? Und die war dankbar dafür und da lag überall Schmuck rum. Ne? Mhm. Und, aber das hat sich dann so aufgelöst, dass da wahrscheinlich ein Diebstahl war und die Sachen dann einfach weggeschmissen haben.
Weggeschmissen, ja. Ja, das war natürlich nicht gleich der erste positive Eindruck von allen.
Nein, das war schon ein komisches Gefühl dann, ja.
So, und dann ging es weiter.
Ja, dann haben wir große Regenzeit gehabt in Marokko. Da war ziemlich viel Wasser. Und dann sind wir trotzdem relativ nach Marrakesch, da sind wir noch ein paar ins Dadestal. Da waren wir ja vorher schon in Marokko, haben wir Freunde, marokkanische Freunde, die haben wir dann noch besucht. Mhm. Und von dort aus sind wir dann nach Mauretanien dann runter.
Mhm. Und dann?
An der Küste entlang und dann sind wir durch Mauretanien. Da hatten wir dann eine Wüstenfahrt von 680 Kilometer. Ganz allein durch die Wüste und da waren drei Sanddünen. Die erste war so um die 30 Kilometer, die zweite war 40 und die große, die war 60 Kilometer. Oje. Muss man über Sanddünen hinweg. Ne? Und das dann auch ganz alleine, das war schon eine ganz gefährliche Situation, wo wir dann auch in den Treibsand gekommen sind. Das ist so Pulversand. Ja. Und wir haben uns immer weiter eingegraben, obwohl das Fahrzeug wahnsinnig Kraft hatte. Allrad war drin, Differentialsperre war drin. Aber wir hatten da richtig Probleme, da weiterzukommen. Und dort verläuft eigentlich der Zugstrang. Das ist der schwerste und der längste Zug der Welt. Mhm. Das ist der Eisenerzzug zwischen Mauretanien, direkt an der Grenze entlang. Und die letzten 48 Kilometer bin ich dann auf den Schienenstrang und bin auf dem Schienenstrang entlang gefahren.
Die Spurbreite,
die stimmt. Spurbreite mit einem Rad in der Mitte und mit einem Reifen dann auf der anderen Seite. Und da lagen wahnsinnig viele Metallteile und Bremsklötze, die sind messerscharf gewesen. Ne? Und wir sind da Gott sei Dank ohne Reifenpanne sind wir da durch. Ne? Und dieser Erzzug, der kommt dreimal am Tag. Und da muss man immer schauen, kommt er nicht. Und wir haben es gerade dann, wo der erste dann durch war, sind wir gleich drauf. Und wo wir dann runter sind, kam dann der nächste wieder. Ne?
Ja. Rita, bist du auch gefahren auf der ganzen Weltumrundung? Ab und zu schon.
Ja, bin ich auch gefahren.
Und wie hattet
ihr... Muss man ja. Wenn irgendwas mit dem Freddy passiert, dann muss ich ans Steuer.
Ah ja, sicher, ist klar. Eingreifen. Ja. Aber wie habt ihr die Verbindung zur Außenwelt gehabt? Weil du gerade erzählt hast, dass ihr da durch die Wüste gefahren seid und eigentlich nur ihr beide und sonst keiner. Wie hätte, wenn irgendwas passiert wäre, wie hätte man euch finden können?
Wir haben ein Quadbike an Bord.
Ja.
Und einmal hat man ja ein großes Problem. Wir sind über die Dünen hinweg und ich habe keine Spur mehr weiter gefunden oder ich konnte nicht mehr mich ganz kurzfristig entscheiden, wo fährst du eigentlich hin. Weil man muss erstmal den richtigen Gang finden und dann muss man hochtourig fahren. Also ich war den ganzen Tag im roten Drehzahlbereich mit dem Fahrzeug. Du darfst nicht vom Gas runter, sonst bleibst du im Sand stecken und dann kommst du nicht mehr raus. Ne? Ja. Da kann ich keinen Anlauf mehr nehmen. Und das war ein Riesenproblem. Und dann hatten wir so eine flache Platte gefunden, so zwischen den Dünen. Und da haben wir erstmal angehalten. Draußen hatten wir 65 Grad. Der Sand, der war so heiß. Die Rita, die ist bloß mit Schlappen geschwind rausgelaufen und hat die Sandbleche nachgezogen. Sie hatte Brandblasen an die Füße. Ne?
Das ist
also wahnsinnig heiß. Ne?
Ja.
Und... ja, dann habe ich das Quadbike raus und mit dem Quad dann die Dünenlandschaft eben abgefahren und uns dann einen Weg ausgesucht, wo ich dann weiter dann durchgekommen bin. Ne? Mhm, wenn etwas passiert wäre, wäre ich dann mit dem Quadbike noch weitergekommen. Aber Auf der anderen Seite, also die eine Sicherheit war eben dieser Schienenstrang, mhm. ja, dass wir da noch, den hatten wir so um die 2 Kilometer, sind wir da an dem Schienenstrang entlang. Ja.
Ja, aber da hat ja jemand das irgendwie absichern müssen, denn wenn du gefahren bist mit dem Fahrzeug und der Zug wäre jetzt gekommen von hinten oder was weiß ich.
Hätte man runtermischen.
Ja, wie hätte da das gemerkt? Hat der gehupt wenigstens?
Ja, den hört man.
Achso.
Der hat 3 Diesel.
So viel Volumen.
Ah, ja.
Den hört man schon aus 10 Kilometer Entfernung. Ja, ja. Ah, das ist ein Riesenteil, das ist unglaublich.
Und die fahren jeden Tag das Erz.
Ja, das Erz ist für Europa. Ne? Ah. Und diese Stahlräder, die Schienen von der Hitze, die dehnen sich. Mhm. Und die werden dann von den Rädern, die waren abgeschliffen.
Abgeschliffen.
Das sind solche Stangen, die da abgeschnitten werden. Da kannst du dich rasieren, damit so messerscharf sind die.
Ja, wunderbar. Ja. Na, du bist ja rasiert. Wir sehen beide
gut
aus.
Deswegen lasse ich mir einen Bart wachsen.
Also, wir machen wieder Musik, dann geht's weiter auf der Reise. Tja, meine Damen und Herren, das war die ersten spannenden Geschichten vom Freddy Reck, wo er mit seinem Fahrzeug und seiner Frau unterwegs war durch die Wüste. Ja, und dann ging es natürlich noch weiter. Was war dann die nächste Station?
Ja, von Mauretanien sind wir dann nach Senegal. Im Senegal war das Schwierige an der Grenze. Das ist eines der schwierigsten Grenzen überhaupt, was die Korruption betrifft. Da wird man ausgenommen wie eine Gans, ne? Also, und Hektik, vor allem Hektik wird da gemacht. Die wollten die Ritter, die Zollpapiere habe ich hingegeben und da ist eine kleine Fähre und da sollte die Ritter mit der Fähre das Fahrzeug rüberbringen auf die andere Seite und ich war noch herüben mit den Zollpapieren. Mhm. Dann wäre die Ritter auf der anderen Seite illegal eingereist und da hätten wir richtig bezahlen müssen, ne? Und die Ritter hat dann sich geweigert, das Fahrzeug überhaupt darüber zu bringen. Ne?
Ja, ja.
Und so legen die das an, um an Geld zu kommen. Ne? Die reiten dich dann irgendwo in so eine
Falle
Situation,
rein und dann stehst du da.
Genau, und dann stehst du da und weißt nicht, was los ist. Und dann sagen sie, das ist verboten, du musst Strafe bezahlen. Und wehe, du hast ein Fotoapparat umhängen. Ne? Dann zeigen sie dir schon die Handschellen.
Na wunderbar. Ja.
Das war also unsere schlimmste Grenze, war das.
Ja, das war
Senegal.
Ja. Senegal. Ja, jetzt hast du gerade das mit der Bestechlichkeit angesprochen. Ihr habt dann ja sicher auch in eurem Fahrzeug Geld bei euch gehabt. Ihr müsstet ja irgendwie weiterkommen können. Wie sicher war das? Oder habt ihr eine Situation gehabt, wo es auch auf euer Geld abgesehen war? Oder?
Ja, wir haben dann einen Geldbeutel präpariert, wo wir ein bisschen was drin hatten und vor allem dann abgelaufene Scheckkarten. Dass es eben gut ausschaut, ne? Und den hätten wir dann eben auch rausgegeben. Aber für Korrupte habe ich weltweit keinen einzigen Dollar, keinen einzigen Euro an Korrupte bezahlt.
Aha.
Ich habe es ausgesessen, ich habe Kalaschnikow vor der Busch gehabt, da kommen wir nachher noch drauf. Für Korrupte, da kriege ich ein Ding
eins. Dann hast du gesagt, dein Notfalls, dann locht mich ein, oder?
Ja, wir haben es richtig ausgesessen.
Ja.
Das muss man entweder aussitzen oder den anderen in Verlegenheit bringen, dann einfach die Stirn bieten. Und dann werden sie weich. Und was für mich, von einem Missionar habe ich ein Holzkreuz bekommen. Und wenn die das Kreuz an mir sehen, dann fangen die Augen meistens dann an zu flackern. Und
schlechte Gewissen schlägt dann auch bei
denen,
oder?
Genau, das schlägt dann durch, ne? Und dann weiß ich, ich habe gewonnen. Ne?
Ah ja. Ja. Naja, aber gut, die Nerven musst du auch erstmal
haben. Ja, die Nerven
haben.
Muss man schon haben.
Das ist eine vollkommene Situation, die kennt man ja gar nicht. Ja. Und dann stehen die da zu 4, zu 5 um dich rum und machen großes Palaver. Erstens mal weißt du vielleicht gar nicht, worum es jetzt geht. Und zweitens weißt du nicht, wie reagieren die. Da wird bloß einer dabei sein, der durchdreht und schon ist passiert. Ne?
Ja, da war schon mal so eine Situation da in Nigeria.
Ja,
das war,
Erzähl mal.
Ja, in Nigeria, wir sind dann runtergefahren nach Ghana. Hm. Ghana ist ein fantastisches Land, das Land der starken Frauen. Das ist diese Märkte und das Ghana, das ist eine bleibende Erinnerung. Und von dort aus haben wir eine Mission, die Mission Don Bosco, kennengelernt. Und die haben gesagt, das ist sehr gefährlich, jetzt weiterzureisen durch Afrika. ihr sollt von einer Mission zur anderen gehen. Und da haben wir dann einige Adressen bekommen. Gerade in Nigeria war Bürgerkrieg angesagt. Mhm. Und da wollten wir dann auch so schnell wie möglich eigentlich durch, weil der Süden, dort ist das Öl und im Norden ist die Armut. Und die Regierung hat da keinen Ausgleich geschaffen. Und dann haben die gesagt, also wenn ihr uns da oben nichts gebt, dann machen wir Bürgerkrieg. Ne? Mhm. Und diese 14 Tage haben wir dann ausgenutzt, um nach Togo und Benin schnell durchzukommen. Und dann haben wir Adressen gehabt in Nigeria. Und wir kamen an die Grenze hin und da gibt es eigentlich gar keine Grenze. Wir wussten gar nicht, dass wir plötzlich in Nigeria standen. Mhm. Und da kam einer auf dem Moped auf uns zu, der war total besoffen. Ah, sowas habe ich noch nicht erlebt. Das war der Grenzer. Ja. Und der kam dann und hat gesagt, wollte uns schon verhaften und hat dann ein paar Palaver gemacht, dass wir illegal eingereist werden. Und da war wieder ein anderer da, der hat uns ganz schnell zurückgeholt und der hat schon sein Häuschen da abgeschlossen gehabt. Kommt rein, ich gebe euch schon den Stempel. Dann hatten wir den Stempel.
Der Ausreisestempel von Togo.
Der Ausreisestempel von Togo. Ja, und den hatten wir nicht. So, und dann sind wir dann eingereist dann in Nigeria. Und dann, der hat dann natürlich, war der dann aus, dass wir da bezahlen. Ne? Und da sollte man dann auch bezahlen, 400 US-Dollar. Und habe ich gesagt, nee, machen wir nicht. Und da haben wir dann, sind wir dann zu ihm und dann sind wir verhört worden. Mhm. Und da wollte er Geld haben. Und habe gesagt, wir geben keins. Und dann hat er eine Pistole, also das war eine kleine Kammer, wo er uns da reingeholt hat, oder mich allein zuerst. Und dann hat er eine Pistole hat er hingelegt und hat er mit einem sechsschüssigen Trommelrevolver hat er vor meinem Gesicht da einfach da
rumgespielt
ja, und gesagt, ich kriege jetzt 400 US-Dollar. Dann habe ich gesagt, nein, du kriegst gar nichts. Und ich habe dann den Revolver auf die Seite gedrückt und habe gesagt, jetzt bin dann aufgestanden und habe gesagt, jetzt gehe ich raus, jetzt schlafe ich mal hier vor der Türe und morgen reden wir dann weiter. Und der war dann ganz verdutzt, ne? Und ja, ich bin dann raus und wir sind dann.
Das Gefährliche ist halt,
wenn Menschen besoffen sind,
du kannst sie nicht einschätzen.
Und der ist dann wieder auf sein Moped und ist in die nächste Kneipe wieder und irgendwann kam er dann. Ne? Und auf jeden Fall am nächsten Morgen kam er so gegen 9 und wollte uns wieder sprechen. Und ich habe gesehen, also seine Knarre hat er dann nicht mehr dabei gehabt, war schon mal gut. Und dann war das halt ein Palaver von 2 Stunden. Ne? Und dann wollte er sehen, wo wir herkommen. Dann habe ich den ersten Pass gezeigt. Dann der zweite Pass und dann hatten wir noch einen dritten Pass dabei. Mhm. Und das ist einfach zu viel. Ne? Und 2 Pässe ist okay, aber der eine Pass, der ist schon fast am Ablaufen gewesen, deswegen hatten wir da noch einen dritten. Und der wollte genau sehen, wo wir jetzt herkommen. Und so musste ich ihm dann 3 Pässe zeigen. Und dann hat die Rita 3 Pässe und ich 3 Pässe. Dann sind wir eingestuft worden als Agenten. Und das war ganz, ganz komische Situation. Mhm. Und dann sind wir von dort weg und wir waren keine 500 Meter weg, sind wir schon wieder angehalten worden und da laufen alle Polizisten, die was zu sagen haben, die laufen in Zivil rum, mit Jeans, ganz normal. Mhm. Man weiß nie, wer was ist. Ne? Und die nehmen dann unsere Pässe ab. Stecken sie dann hinten rein und sind dann verschwunden. Und der eine hat dann getanzt und hat gesagt, I go to Germany. Ne? Und jetzt stehst du da und hast keine Pässe mehr. Ne?
Ja.
Sind ganz komische Situationen. Und da muss man eben dann Geduld haben und eben diese Zeit mal absitzen, mal sehen, was kommt. Ne?
Ja, das ist natürlich auch eine ungewisse Zukunft. Ne? Ja,
das Nigeria war kritisch, sehr kritisch. Ja.
Hast du auch mal sagen können, ich komme aus Stuttgart, Daimler und so? Hat dir das mal irgendwann geholfen?
Nö. Nee, da zieht Fußball, Ballack, das ja. War dann Ballack,
was?
Das war, ja. Er kennt auch, jeder kennt Ballack.
Ja. Das ist genauso wie jeder in Heidelberg war, gell?
Ja, zum Beispiel, ja. Ja, Nigeria, da sind wir dann auch dann noch weiter und da hatte ich dann auch an einem Tag, hatte ich 35 Mal, die Ritter hat eine Strichliste gemacht, an einem Tag 35 Mal die Kalaschnikow an der Brust.
Oh.
Und jedes Mal, jeder wollte Geld haben. Und wenn du einem Geld gibst,
kommen die anderen auch.
Der weiß es sofort. Ne?
Ja, ja.
Und dann kommst du nicht mehr raus. Ne? Und deswegen grundsätzlich überhaupt kein Geld.
Ja, aber ich meine, alleine schon die Vorstellung, Kalaschnikow vor einem, weiß man, ob der abdrückt oder nicht?
Ja, einer hat abgedrückt neben mir. Ein Schuss ging rein und hat sie wieder hochgehalten. Give me money. Dann habe ich gesagt, ich habe nicht gewusst, dass du hier bist. Ich habe kein Geld. Da sage ich, doch, doch, ich habe Geld, weil ohne Geld kann ich ja nicht reisen. Ne? Mhm. Ich habe Geld, bin ins Auto rein und dann habe ich Geld geholt, und zwar Traveler-Schecks. Mhm. Dann habe ich gesagt, guck, ich habe Geld, Traveler-Schecks, die sind bloß gut für mich und für die Bank, aber nicht für dich. So, und jetzt musst du mich weiterlassen, weil ich muss jetzt in die Hauptstadt und auf die Zentralbank, weil und nur Geld dort holen. Kann ich Geld wechseln.
Geld holen.
Ja, ja. Weil ich habe nichts zu essen, der Hund braucht was, ja, wir haben nichts mehr. So, und auf das ist er dann
eingestiegen.
Natürlich blieb ihm ja nichts anderes übrig. Ne?
Na wunderbar. Wir machen Musik und steigen damit ein.
Von Korruption und Waffen hatten wir es eben schon mit den Weltreisenden Rita und Frederik. Es gab aber sicherlich noch andere Gefahren, und die können doch auch natürlichen Ursprungs sein. Afrika, ein Land voller Tücken, was das Wetter und die Natur angeht. Gab es wirklich Erlebnisse oder Situationen, auch in der Regenzeit, in denen ihr dachtet, jetzt geht nichts mehr voran?
Ja, das kam dann gleich nach Nigeria, wo der Bürgerkrieg angesagt worden ist, mussten wir raus und sind dann in das Nachbarland nach Kamerun. Und Kamerun wollte man eigentlich erst später besuchen, weil dort Regenzeit war. Und da sind wir dann regelrecht durch den Dschungel. Da war so eine kleine, kann man sagen, wie so ein Zaun im Allgäu. Dort war eine Frau, die uns da abgestempelt hat, unsere Reisepässe. Und dann kamen wir da auf so einen Waldweg. Und was wir da dann erlebt haben, Das war schon die äußerste Kante, was auch das Fahrzeug betrifft. Wir haben solche kleine Trailer bei uns auf der Webseite. Wenn das interessiert, geht auf unsere Webseite, und da sind die Trailer auch drin, wie wir da durch den Dschungel durchgekommen sind. Da haben wir dann für 80 Kilometer haben wir 5 Tage gebraucht. Und da haben uns dann auch Einheimische auch noch geholfen. Die haben uns da zum Teil ausgebuddelt. Aus dem Leben, und das war schon eine heiße Nummer.
Wenn wir schon auf die Website zu sprechen kommen, dann wollen wir sie auch beim Namen nennen. Wenn ich richtig informiert bin, ist das www.recfilm.de.
Richtig.
Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege.
Richtig.
Dann ist soweit alles gut. Also Regenzeit, ein durchaus schwieriges Thema. Habt ihr denn in solchen Gefahrensituationen, wenn ihr vielleicht mit Mula Mula festgesteckt seid, Hilfe und Unterstützung bekommen von den dort ansässigen Stämmen und Völkern, oder wart ihr auf euch alleine gestellt?
Anfangs waren wir natürlich alleine gestellt, und da waren dann eben auch Leute da auf der Piste. Das war die einzige Verbindung von Nord- nach Südafrika. Das war eine Lehmpiste, das ist unglaublich, wenn man das mal im Film sieht oder auf Bilder sieht. Das kann man sich gar nicht normalerweise vorstellen. Da wohnen auch Leute, ja, so kleine Dörfer oder kleine Hütten, und die wollten da auch so einen kleinen Nebenerwerb, wenn sie da jemand weiterhelfen, aber da kam ja niemand. Wir waren da die Einzigen. Und an der Grenze, wo wir da rein sind, da gab es ja kein Haus, da gab es ja keine Bank, wo man Geld wechseln haben könne. Und da hatten wir von einer Firma in Nigeria, wo wir auch einmal übernachtet haben, die haben so Potato, so Kartoffelchips hergestellt. Und der Firmeninhaber, der hat uns da 2 große Kisten mitgegeben und hat gesagt, Freddy, die wirst du noch brauchen. Ich wusste nicht warum, ich esse ja nicht so viel Kartoffelchips. Ne? Aber er hatte recht. Und das war unser Zahlungsmittel. Wir haben ja kein Geld gehabt, und da haben wir so mit so kleinen Tüten Kartoffelchips haben wir den Einheimischen haben wir dann zu essen gegeben, und die haben noch nie sowas gegessen, und die waren so, so happy, und die haben uns dann auch weitergeholfen. Ja, und aber das war immer so streckenmäßig, da wo das kleine Dorf war, die haben uns geholfen, dann waren wir dann wieder alleine. Und da zwischendurch kam dann mal wieder jemand, aber streckenweise waren wir schon ganz alleine.
Das heißt also, ein Währungsaustausch war gar nicht vonnöten, weil es eben in diesen afrikanischen Ländern noch weitestgehend den Tauschhandel gibt und man auf diesen dann aufbaut. Rita, ich erinnere mich, in der Vorbereitung habe ich etwas gesehen, was im Zusammenhang mit einem Huhn steht. Ein Huhn, das für Furore gesorgt hat bei euch und mehrere Tage mit euch gereist ist.
Ja, es war ein Gastgeschenk, unser Huhn. Da waren wir, wo waren
wir? Das war in Burkina Faso.
In Burkina Faso war das, ja. Und da sind wir in der Nacht, sind wir gestanden auf einem Feld. Und morgens ist dann der Vater gekommen mit seiner Tochter. Und in Burkina Faso ist es üblich, dass man als Gast ein lebendiges Huhngeschenk kriegt. Und morgens habe ich das dann gekriegt, das Huhn. Und wir beide konnten das Huhn nicht tot machen. Es hat einfach nicht funktioniert. Wir haben es dann eingepackt.
Ja, einer hat sich gefreut, unheimlich. Simba, das war der Simba. Gefreut. Der hat sich wahnsinnig gefreut. Ne? Endlich mal so ein Suppenhuhn. Ne? Aber aus dem ist dann leider für ihn nichts geworden.
Auf jeden Fall haben wir das Huhn dann eingepackt, aber das hat so gestunken. Nach 2 Tagen habe ich gesagt, das Huhn muss weg. Und der Freddy hat dann die Idee gehabt, auf den Markt zu gehen und das Huhn einzutauschen gegen Mangos.
Ich habe das Huhn dann in so eine Sporttasche rein, der Kopf hat rausgeguckt, da bin ich auf dem Markt und Kamera mit dabei. Und dann habe ich dann da gehandelt. Die wollte 10 Mangos haben, 10 große Mangos. Und die andere hat mir bloß 4 gegeben, aber irgendwann hat man dann eine 6 Mangos gegeben dann für das Huhn. Ne? Das war schon eine lustige Geschichte, ja, die ist dann auch verfilmt worden.
Kann man denn klar sagen, abseits von jeglichen Zollübergängen und Verschiffungsstationen, dass ihr auf eurer Reise, egal wo, große Gastfreundschaft erfahren habt? Hat man euch willkommen geheißen?
Eigentlich rund um die Welt. Ja. Die Menschen sind rund um die Welt, sind okay. Das ist nur ein Bruchteil. Wenn man am falschen Ort ist, zur falschen Zeit, dann kann schon mal was passieren. Aber die Menschen, die am wenigsten haben, geben einem eigentlich am meisten. Das haben wir erfahren unterwegs. Ne? Ich meine, die andere Seite ist aber das Militär, der Zoll, Polizei. Das sind halt diese Problemthemen, denen man dann begegnet. Und da muss man gucken, wie man da durchkommt. Aber die Einheimischen, die Menschen, die sind wunderbar.
Nun seid ihr ja quer durch Afrika und durch viele weitere Länder. Ich glaube, 56 waren es an der Zahl in diesen 8 Jahren um die Welt mit Mula Mula gefahren. Mula Mula, ein Fahrzeug, das, wenn man seine Größe betrachtet und die Art, wie es einfach aufgebaut ist, in Afrika oder in ärmlicheren Ländern nicht üblich ist. Wie sahen die Reaktionen auf Mula Mula aus? Eher zurückhaltend und erschreckt im Sinne von, was kommt denn da auf uns zu? Oder waren das Wellen der Begeisterung, die Mula Mula entgegenströmten und euch somit auch?
Wichtig ist es, dass wenn man in so arme Länder kommt, dass man zurückhaltend ist, dass man dann dementsprechend, wir waren gekleidet mit nur Schlappen, wir hatten nur Schlappen durch ganz Afrika, wir hatten nur Klamotten an, eigentlich wie die Einheimischen auch. Das ist, wir haben uns da sehr, sehr zurückgezogen in der Richtung.
Angepasst,
ja. Und es ist ja, wenn die so ein Auto sehen, dann kriegen die, sowas haben die noch nie gesehen. Ne? Und sowieso, wenn sie dann innen reinschauen, wir haben da eine Wohnung da drin, ne, was sie überhaupt nicht, sowas haben die noch nie erlebt, noch nie gesehen. Ne? Das ist schon ein Erlebnis für die Leute auch. Wir lassen sie dann auch ab und zu mal reinschauen, manche Leute dann, und finden dann auch einen Kontakt, können dann auch bei den Menschen dort bleiben, in einem kleinen Dorf oder in einem Kral. Und da kriegt man dann auch dann die Kontakte zu den Menschen. Ich will ja hin zu den Menschen, ich möchte ja die Kultur kennenlernen, ich fürchte mich ja nicht vor den Menschen. Das ist es, man braucht den Kontakt und den kriegt man dann auch über die Kinder zum Beispiel. Man braucht Zeit.
Naja, mit der Fotografiererei, man braucht einfach auch Anlaufzeit. Und das macht man dann meistens über die Kinder. Es ist ja toll, dass es jetzt digital gibt, da kann man natürlich die Fotos auch gleich zeigen. Und so sind wir eigentlich dann auch in die Hütten reingekommen.
Ja. Mula Mula, also ein Fahrzeug, das mit dem in diesen afrikanischen Ländern nicht viele etwas anzufangen wissen. Aber konnten sich denn viele auch gleich vorstellen, dass dieses Fahrzeug ihnen eventuell nützlich sein kann und ihr somit auch? Ich habe gehört von Angeboten, was heißt Angeboten? Ihr wurde des Öfteren darum gebeten, dass ihr diesen Stämmen einfach nur helft, weil sie in Notsituationen waren in diesem Moment, als ihr gerade vorbeikamt. Ich nenne mal ein Stichwort Kamel zum Beispiel.
Ja, das Kamel. Ja, das war eine ganz tragische Situation. Wir haben einen Nachtplatz eigentlich gesucht. Es war schon gegen Abend. Und da kam einige Männer auf uns zugerannt auf den Weg. Das war so eine Halbwüste. Und die haben da mit ihrer Stammesprache haben die rumgefuchtelt und gezeigt, dass sie mit einem Seil, dass sie ein Seil brauchen. Und dann bin ich denen nachgefahren und da kam man an einen Brunnen. Und da waren lauter Seile nach unten gelegt und ich schaue dann runter in den Brunnen und da sehe ich dann so wie einen Sack. So ein Sack, da dachte ich, naja, die haben da einen Wassersack da unten drin, dass sie Wasser hochziehen und jetzt hat sich das verklemmt. Okay, dann haben wir so ein Gerüst drüber gebaut, so eine Astgabel und dann das Seil angebracht, dann Mula Mula und dann habe ich da dran gezogen und diesen Sack dann hochgezogen und wo das dann oben angekommen war, dann war ein Kamel dran. Es ist das Kamel, das ist dann, hat da das Wasserspiegeln gesehen da, ne, im Brunnen und hat sich zu weit vorgebeugt und ist dann in den Brunnen gefallen. Ne. Und es war dann das Wasser, das war dann für ein ganzes Jahr, war das dann also nicht mehr brauchbar. Und dann habe ich dem Stammesführer da gesagt, warum legt er da keinen Balken oder irgendwas drüber? Da sagt er, ja, so ist es halt. Ne. Und dann mussten die dann mit ihren Kamele und mit ihren Ziegen dann den ganzen Tag weiterziehen bis zum nächsten Brunnen. Ne. Also die haben sich, die waren so happy, die haben sich so gefreut, dass wir dieses Kamel da rausgezogen haben.
So konntet ihr also auch ihnen helfen, wenn sie euch schon mit großer Gastfreundschaft
gegenübergetreten sind. Das machen wir sehr, sehr gerne, ja, natürlich.
Begegnungen mit bisher Unbekanntem und Traditionen anderer Stämme und Völker sind ein Thema, das wir heute Abend hier behandeln beim Klinikenradio BDKM Ludwigsburg, genauso wie die alt und heiß geliebte Musik. Klinikenradio BDKM Ludwigsburg, Rita und Frederik, die Weltreisenden in 8 Jahren um die Welt, haben sie es geschafft, sind immer noch unsere Gäste im Abendprogramm. Und wir waren eben angekommen in Afrika, beziehungsweise hatten uns schon eine Weile damit beschäftigt. Zu Afrika muss man aber auch sagen, dass euch dort trotz aller Impfungen und Vorbeugungen noch eine ordentliche Erkrankung erwischt hat. Stichwort Malaria. Ja, gut. Davor kann man sich wahrscheinlich schlecht schützen.
Ja, das hat bei der Rita schon angefangen in Ghana. Da hat die Rita die erste Malaria bekommen. Da waren wir dann in einem ganz kleinen Dschungelkrankenhaus. Und da wurde das dann auch festgestellt, dass sie Malaria hatte, ne? Und dementsprechend dann auch Tabletten eingenommen. Aber so wie die Rita eben ist, die meinte, das wäre dann gleich gut und das brauche ich dann nicht mehr. Und sie hätte eigentlich noch mal zur Nachuntersuchung noch mal gehen müssen, hat sie aber nicht gemacht, weil sie gemeint hat, auch vom Gefühl her, dass alles soweit gut ist. Dann hat sie aber einen Rückschlag bekommen und der war heftig. Der war so heftig, dass ihr ein Tag total fehlt. Ne? Im Delirium war sie da mit 41 Fieber und das war schon ziemlich hart. Ne? Ja, und dann die dritte Malaria, die habe ich, oder die, meine erste habe ich dann in Mosambik bekommen. Das war aber alles nur eine Malaria, es gibt 3 verschiedene Sorten. Das war noch immer noch die harmlose Malaria. Da war ich auch mit 41, 42 Fieber, draußen 40, 45 Grad Wärme und ich habe gefroren. Und da macht man so alle 5 Minuten, machst dann so einen Satz. Ne? Das ist unglaublich, die Malaria. Das ist, da musst du 3 Tage dann durch, wenn du die richtigen Tabletten noch hast. Ne? Mhm. Und da waren wir in Mosambik, waren wir ganz alleine. Da haben wir kein Hospital gehabt. Wir haben gute Medikamente dabei und die haben wir dann auch dann richtig eingenommen und sind wir dann da wieder weitergekommen. Letztes Jahr hat es mich erwischt mit Malaria tropica. Das ist die gefährlichste Art von Malaria. Da war ich dann in Johannesburg, dann im Lazarett, im Krankenhaus. Und ja, wie es da auch in Afrika zugeht, in den Krankenhäusern, da können wir froh sein, dass wir hier in Deutschland oder in Europa sind. Wenn man mal richtig krank ist, wie man hier verpflegt wird, im Gegensatz dann auch zu anderen Ländern und vor allem in Afrika. Aber ich hatte auch wieder das Glück, dass ich da einen Arzt auch wieder kennengelernt habe, der es gleich gefunden hat, dass ich die Malaria tropica hatte und wurde dementsprechend behandelt und ja, mir geht es wieder gut.
Wir sind auch sehr froh, dass ihr es damals wie heute geschafft habt. Damals schloss an Afrika nahtlos Amerika an. Mula Mula wurde verladen aufs Schiff und wurde verschifft nach Amerika. Freddy, gib uns doch mal einen kleinen Einblick in das Land des Kontrasts, der Kontraste Amerika. Da gibt es viel zu sehen. Was hat dieses Land für euch in der damaligen Zeit geprägt, als ihr durchgefahren seid?
Das Südamerika ist im Gegensatz zu Afrika, ja, wie du schon gesagt hast, das ist total, total anderes Land. Schon allein von der Landschaft, von der Tierwelt, von den Menschen vor allem auch. Ne? Das Argentinien, das sind Weiten, die Patagonien, dann runter bis Feuerland. Das ist gewaltig, das kann man mit Afrika gar nicht mehr vergleichen. Dann, wenn man weiter in den Norden hochfährt, in die Atacama-Wüste, zum Beispiel auf 4.400 Meter Höhe, das Geysirfeld der Atacama, da haben wir unsere Frühstückseier im kochenden Geysir, haben wir da uns gekocht. Das war auch ein ganz besonderes Erlebnis. Und dann eben die Anden auf 5.200 Meter, war die höchste Stelle, wo wir hoch sind mit dem Fahrzeug. Das ist eines der höchsten Pässe der Welt. Und da geht einem schon die Luft aus. Ne?
Ihr habt auch die Anden geschafft, Südamerika hinter euch gelassen. Wie ging es dann weiter? Was war das, die nächste Etappe nach Südamerika auf eurer Weltreise?
Wir sind dann durch Brasilien, durch den südliches, den Amazonas durch, dann Peru, Machu Picchu und dann hoch dann nach Ecuador. Und von Ecuador, wir wollten eigentlich noch nach Kolumbien und Venezuela, aber dort war auch politisch sehr unruhig und sind wir dann von Ecuador, haben wir dann verschifft nach Costa Rica.
Dann wart ihr also wieder ganz woanders gelandet.
Ja.
Hattet ihr euch eigentlich im Vornherein wirklich Pläne gemacht, wie ihr durch ein bestimmtes Land durchfahrt oder hat sich das auf der Reise ergeben? Ganz getreu deinem Satz, den der Wolfgang uns schon vorhin genannt hat, wie das Ziel kennt, und so weiter.
Ja,
und so
ja, fort. Das ergibt sich dann auch. Ne? Es gibt so Highlights, die man einfach auch in den Ländern sich anschaut. Wenn man so Highlights anschaut, dann trifft man eben heutzutage eine Masse von Touristen. Und wir wollen halt mehr im Outback sein, wir wollen mehr die Kultur, wir wollen mehr zu den Menschen, zu den Einheimischen. Und dann gehen wir natürlich wieder etwas weiter. Aber den Weg, den finden wir eigentlich immer vor Ort. Dort entscheiden wir dann auch. Ne?
Wir finden nun wieder den Weg zur Musik. Der nächste Titel am Dienstagabend im Programm des Klinikenradios Bietigheim Ludwigsburg. Gipfelstürme haben wir auch heute hier bei uns. Wir haben es eben gehört. Die Anden haben sie überwunden, Südamerika hinter sich gelassen und weiter ging es Schritt für Schritt nach Asien. Asien, eine Zeit des Abschieds, während ihr euch dort aufgehalten habt. Denn ein Wegbegleiter hat euch dort verlassen. Oder du möchtest was dazu sagen und korrigieren?
Ja, ich wollte noch ganz kurz erzählen. Wir sind ja von Mittelamerika, sind wir ja dann, das war dann Costa Rica, dann Nicaragua, Honduras, sind wir hoch dann nach Mexiko. Von Mexiko dann USA, Kanada, Alaska. Und von Alaska sind wir dann wieder zurück nach Vancouver und in Vancouver, da haben wir dann neu verschifft, dann nach Asien. Und da war schon unser Simba, der war da schon ein bisschen krank und kein Arzt konnte sagen, was der Hund hatte. Und dann sind wir trotzdem dann rüber dann nach Asien. Und die Verschiffung, die war sehr, sehr schwierig eigentlich. Ne? Vom Hund her. Der musste ja in eine Hundebox, in den Flieger. Und die Zeit von Vancouver nach Bangkok, die war zu weit für den Hund, der hätte es nicht überlebt. Deswegen musste man dann Zwischenstation machen in Südkorea. Und in Südkorea ist ja der Hund auf dem Speiseplan ganz oben. Und da musste man natürlich auf den Hund ein bisschen ganz besonders drauf achten, dass er schön an der Leine bleibt.
Sie haben es eben gemerkt, ich wollte einen kleinen Sprung hinlegen, aber der Weltreisende lässt das natürlich nicht mit sich machen. Die Etappen sind wichtig, bei einer Weltreise Schritt für Schritt geht es voran, aber die Zeit rennt uns auch weg, deswegen springen wir hier ein bisschen und landen letztendlich da, wo ich hin wollte, nämlich bei Simba. Simba war während der gesamten Reise etwas ganz Besonderes für euch und schon als ihr euch dazu entschieden habt, einen Hund mit auf die Reise zu nehmen, war das alles gut durchdacht. Warum nimmt man einen Hund mit auf die Reise? Das ist vielleicht nicht jedem klar. Warum fährt ein Hund mit in 8 Jahren um die Welt? Was hat er euch letztendlich auch gebracht auf dieser Reise? Hat er euch beschützt?
Ein Hund ist ja ein Mitglied. Das ist ja nicht nur jetzt, dass man einen Hund eben dabei hat, der so mitläuft, sondern es ist ein eigenständiges Mitglied. Das heißt, wir waren dann nicht zu zweit, wir waren zu dritt. Und der Hund, der hat ja, es gibt nichts Schöneres für einen Hund, 24 Stunden mit Frauchen und Herrchen in einer Hundehütte mehr oder weniger zusammen zu sein, das ist das Größte für einen Hund. Ne? Und wir hatten Zeit, die ganze Zeit, 24 Stunden Zeit haben für einen Hund, das ist so einmalig schön. Und deswegen haben wir den Hund auch so unheimlich verstanden und er hat uns verstanden. Das Einzige, sage ich immer, was er nicht konnte, ist sprechen. Ja, sonst, das hat alles wunderbar geklappt und es war natürlich ein Punkt der Sicherheit auch, so ein Hund, das war ja kein kleiner, das war ja ein Rhodesian Ridgeback, der afrikanische Löwenhund, und der hat schon was dargestellt. Ne? Also bei uns war ein Zöllner, einer war mal im Fahrzeug, die anderen, die sind nicht ins Fahrzeug. Und ich wollte, wenn ich den Hund raus, sollte ich immer wieder rausnehmen, den Hund, dass der Zöllner rein kann. Da sage ich, wenn er rein will, dann muss er reingehen. Das ist dem Hund seine Wohnung und wenn du rein willst, dann musst du hier mit dem Hund klarkommen. Und dann hat er meistens immer gesagt, close the door und geh, verschwind. Ja.
Eine Frage, wie kommt man unterwegs an Hundefutter? Oder bekommt der Hund einfach auch genau das zu essen, was ihr esst, was es auf dem Markt gibt? Liebe Rita, die Frage geht jetzt an dich.
Wenn wir Hunde also Trockenfutter kaufen konnten, haben wir es gemacht. Benetta hat da halt Hühnchen kriegt und Reis oder Nudeln.
Ich denke mal, da hat sich Simba auch nicht beschwert.
Nee, das war natürlich viel leckerer wie bloß das Hundefutter. Gell?
Und welcher Hund kann schon von sich behaupten, so viel in seinem Leben gesehen zu haben? Ich denke, da gibt es nicht viele bis gar keinen.
Richtig.
Ja, letztendlich hat er dann einiges gesehen und konnte dann nicht mehr sehen. Denn in Thailand, beziehungsweise in den Ländern darum, in dieser Gegend ging es dann leider zu Ende. Wie genau verliefen die letzten Tage mit Simba?
Es war ja so, der hat wahrscheinlich eine Zeckenkrankheit bekommen in Afrika. Da sind wir mal durch so Elefantengras durchgelaufen. Da hatten wir tausende von Zecken. Also bei mir war alles schwarz, der Hund war schwarz. Lauter Zecken, bis wir die weg hatten. Und ich denke mal, dass er da von der Zecke gebissen worden ist. Und das ist dann die Ehrlichiose, nennt man das, und das ist so eine Blutkrankheit. Und das hat kein
Boreose.
Wie bei uns, ja. Kein Arzt konnte das feststellen. Und in Thailand hat man das dann festgestellt, aber das war dann leider schon zu spät. Wir haben ihn dann noch in eine Spezialklinik nach Bangkok gebracht. Dort war er dann 3 oder fast 4 Wochen, aber es gab dann keine Rettung mehr. Und dann blieb er in Thailand. Und in Thailand ist ja eine ganz, ganz tolle Geschichte, wenn ich die noch erzählen darf.
Aber sicher.
Und zwar, das war vor 30 Jahren. Es gibt die Zeitschrift Geo. Das Geo-Heft, da war ein Bericht drin von einem Mann, der Affen ausbildet, die auf die Palmen hochgehen und oben diese Nüsse pflückt. Ein Pflücker, der schafft vielleicht so 400 bis 500, und ein Affe, der schafft das Doppelte. Und dieser Mann hat Affen, hat eine Affenschule und die Affen drauf dressiert und gerichtet, dass sie dann zwangslos alles mit Liebe hat er das gemacht. Es gibt da andere Bauern, die schlagen und prügeln da die Affen und die wissen überhaupt nicht, was sie auf dem Baum machen sollen. Und der macht es mit Liebe und mit den Mönchen zusammen. Und da habe ich gesagt, da gehen wir hin, wenn wir eine Weltreise machen. Und das habe ich mir dann ausgeschnitten und da bin ich dann auch hin auf diese Affenschule, die First Monkey School. War ich dort am Gatter, an dem Zaun, und da kam mir so eine kleine Frau entgegen und ich zeigte ihr dieses Bild mit dem Mann drauf und da sagt sie, ja, das ist mein Vater und der ist schon 6 Jahre tot. Jetzt bin ich da gestanden und dann haben wir gefragt, ja, ich möchte gerne ein paar Aufnahmen machen, ob wir das machen können. Und sie ist verheiratet, die Direktorin von dieser Affenschule, mit einem Holländer. Und da durften wir dann rein und sind wir dann 3 Tage geblieben. Aber aus den 3 Tagen sind dann fast 3 Monate geworden. Ihr Onkel, das war ein sehr einflussreicher Mann, der hatte 20 Hunde. Und der hatte einen eigenen Tierarzt und der hat dann auch den Simba dann die letzte Spritze gegeben. Und jetzt ist Simba dort auf diesem Platz, den ich vor 30 Jahren rausgesucht habe, ist unser Simba jetzt begraben.
Das heißt also, ihr habt euch wirklich Zeit genommen für diesen Abschied. Klar, man kann da nicht einfach so weiterverfahren, wie man es bisher gemacht hat. Trotzdem wollen wir weiterverfahren mit eurer Reise nach Thailand und den anderen Stationen. Was waren die letzten Etappen auf eurer Weltreise bis hin zur Wiederankunft in Deutschland?
Weiter ging es dann von Thailand nach Kambodscha. Erstmal ganz in den Norden von Thailand, schöne Thailand-Rundfahrt noch gemacht und dann nach Kambodscha und dann nach Malaysia. In Malaysia, Kuala Lumpur, da haben wir dann unsere Verschiffung dann nach Chennai, nach Indien rüber, dann vorbereitet. Und so eine Verschiffung braucht immer wieder so eine Zeit von einem Monat, die ganze Vorbereitung. Und wir sind dann, mit dem Schiff ging dann das Fahrzeug nach Chennai und das war das frühere Madras. Und wir sind dann mit dem Flieger rüber und haben dort dann das Fahrzeug wieder aus dem Zollbereich dann rausgeholt. Das ist immer eine ganz, ganz schwierige Situation und braucht verdammt viel Nerven.
Rita und Frederik sind immer noch bei uns und irgendwann auf ihrer langen Reise sind sie natürlich auch wieder in Deutschland angekommen. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, Ende 2010, Anfang 2011 um den Dreh rum. Ist das richtig,
das
Rita, Freddy?
Am 11.11.
Eigentlich ein schönes Datum.
Oder? Ja, am 11. September, halt, das 11. September 2011. Ja.
Das heißt, es ist jetzt also ungefähr dann doch 7 Jahre her bereits?
Es ist 7 Jahre und mit unserer Probefahrt nach Marokko sind es exakt 8 Jahre.
Wow, also das Doppelte von eurer Weltreise nochmal, nein, das war falsch gesagt, nochmal die Dauer eurer Weltreise obendrauf jetzt mittlerweile nach dieser Reise.
Ja.
Kann man Deutschland mit diesen Ländern der Reise vergleichen? Könnt ihr ein Beispiel herauspicken, von dem ihr sagt, das war das Land, das uns am meisten fasziniert hat, vielleicht ist es Ghana, und dann sagen, was dieses Land auch vielleicht im Positiven von Deutschland unterscheidet? Kann man sowas überhaupt formulieren?
Eigentlich jedes Land hat seine bestimmten Merkmale, jedes Land hat seine Kultur, die Menschen sind verschieden. Das kann man eigentlich so nicht vergleichen. Was uns sehr gut gefallen hat, war Mexiko. Das war also eins der schönsten Länder, auch von den Menschen her. Die Prozessionen, was dort ablaufen. Und das war einmalig toll, einmalig schön. Ne? Man muss ja nicht gerade nach Mexico City fahren. Wir bleiben da ein bisschen weg von den Großstädten. Mhm. Und was wir da alles erlebt haben, das war schon einmalig schön. Zu Deutschland, die Sicherheit, was man eben hier hat in Deutschland, dann das Soziale, was man hier hat, die Versorgung, was wir hier haben, das ist weltweit, gibt es das nirgends. Also wir können wirklich stolz sein auf Deutschland, dass wir hier leben dürfen. Wenn man dann andere Länder sieht, wie die trotzdem fast mit nichts trotzdem sehr glücklich sind. Ja.
Mittlerweile lebt ihr natürlich auch wieder in Deutschland, wobei man das wieder reduzieren muss, nicht das ganze Jahr über. Euch Weltreisende zieht es weiterhin hinaus in die weite Welt. Wie sieht aktuell ein Jahr bei euch aus? Wie teilt ihr das auf? Wo bringt ihr die Sehnsucht nach der Ferne unter?
Bei mir geht es ganz einfach. Ich sitze eben am Schnittplatz und schneide meine Filme. Das heißt, ich erlebe meine Reise genauso wieder, wie sie damals war, vielleicht sogar noch intensiver. Ich bin jetzt gerade am Schnitt von Indien. Wir haben jetzt das Thailand hier in Bietigheim. Und jetzt schneide ich gerade den Indien-Film. Und der hat dann die Premiere am 26. November in Ludwigsburg in der Waldorfschule. Und da ist dann auch die Heimreise von Indien über Nepal, Pakistan, Iran, dann über die Türkei und dann über die Tschechoslowakei, wie wir dann eingereist sind.
Während ihr hier bei uns im Studio des Klinikenradios Bietigheim-Ludwigsburg sitzt, steht Mula Mula in Afrika und da werdet ihr sicherlich auch in absehbarer Zeit wieder hin zurückkehren. Sind weitere Reisen geplant, die dann eben vielleicht nur 6 Monate andauern?
Ja, Mula Mula steht in Windhoek, in der Nähe vom Flughafen. Da wollen wir dann Mitte Februar runterfliegen, wollen wir demnächst buchen. Und dann geht es über Botswana nach Simbabwe. Simbabwe geht es runter dann nochmal im Krüger Nationalpark, der uns unheimlich gut gefällt mit der Tierwelt. Und dann werden wir noch ins Zululand eventuell gehen und dann Step by Step geht es dann hoch zum Kilimandscharo, über dann Malawi, Sambia, Tansania zum Kilimandscharo. Dort haben wir auch einen Stellplatz, da werden wir dann unser Fahrzeug abstellen und im August nochmal kurz herkommen auf die Messe nach Düsseldorf, auf die Caravan-Messe. Und anschließend fliegen wir wieder runter. Und dann versuchen wir so in 11 Monaten das Fahrzeug heimzubringen. Das heißt dann über, ich weiß noch nicht, wie das funktioniert, über Saudi-Arabien, Oman, Iran, Kirgisistan, Usbekistan in dieser Ecke, dass wir dann in die Mongolei kommen und dann über Russland und Kirgisistan, dass wir dann da dann nach Hause fahren. Aber wie das politisch dann noch ausgeht, das wissen wir jetzt noch nicht, aber das ist mal so eine Vorstellung, wie man, was wir noch machen möchten. Ja.
Große und anspruchsvolle Pläne auch für die Zukunft bei den REX hier aus Ludwigsburg-Neckarweihingen. Wie Sie auch diese Reise von 2004 bis 2010 miterleben können, darüber sprechen wir gleich nach der nächsten Musik. Rita und Frederik haben in 8 Jahren einen großen Teil der Welt gesehen. Einiges steht noch aus, was sie demnächst noch erledigen möchten, sofern man das so sagen kann. Aber den bisher erlebten Teil, den haben sie Gott sei Dank für uns auf Band festgehalten und für die Ewigkeit. Denn Freddy hat während dieser Reise, beziehungsweise er hat seine beiden Leidenschaften, das Erleben der Welt und die Filmerei kombiniert und auch während der Reise fleißig mitgefilmt. Freddy, wie kann man sich das vorstellen? Wie hast du das organisiert, dass du trotz dieser wirklich anstrengenden und anspruchsvollen Reise immer noch Zeit hattest, mit dem Quadbike loszuziehen und deine Aufnahmen zu machen?
Ja, Filmen ist eben meine Leidenschaft und ohne Kamera kann ich mir das nicht vorstellen, hier zu reisen. Und es macht einfach Spaß oder macht mir sehr viel Freude, Szenen aufzunehmen, wo wir sind, wo wir stecken, wo wir mühselig weiter ackern und wie wir weiterkommen, diese Szenen auch nachher den anderen Menschen zu zeigen, die eben dort nicht so hin können, möchten aber vielleicht gerne. Und wir wollen mit unseren Filmen eigentlich die Menschen mitnehmen auf unserer Reise. Und so wie wir das Feedback auch hören, ist es uns auch sehr gut gelungen bis jetzt. Und jetzt sind wir beim Teil 8, jetzt in Indien. Das ist dann unsere letzte Folge aus der Weltreise, aber es geht dann später weiter.
Ich nehme an, bei dieser Arbeit an den verschiedensten Filmen, an diesen Etappenfilmen, wird das, die Filmerei an sich, das Aufnehmen der Teile, die dann später zusammengesetzt werden, noch das Einfachste sein. Das Schwierigste ist dann sicherlich das Einsprechen von Text und der ganze Zusammenschnitt. Wie lange benötigst du für den Zusammenschnitt eines Films?
Wir haben insgesamt 800 Stunden Filmmaterial mit heimgebracht. Schon einmal 800 Stunden Film zu sichten und zu ordnen, da vergeht schon mal ein ganzes Jahr. Dann die einzelnen Sequenzen rauszusuchen, um einen Film fertig zu machen, ist es sehr, sehr schwierig, wenn man so viel Material hat. Und das ist ja so, ich brauche etwa ein Jahr für einen Film. Und bis jetzt hat es immer geklappt. Ne? Jetzt komme ich ein bisschen unter Zeitdruck. Jetzt habe ich noch 4, 5, 6 Wochen noch für 40 Minuten Filmschnitt, also ich muss Tag und Nacht dran sitzen bleiben, dass wir auch dann die Termine wahrnehmen können.
Wenn Sie also das Meister- und Endwerk von Freddy und Rita Reck sehen möchten, dann gibt es hier ein paar Termine für Sie, wo Sie die aktuellsten Filme sehen können. Am 8. Oktober 2018 beispielsweise in wenigen Tagen gastieren die beiden in Besigheim. Vorgestellt werden die Länder Thailand, Kambodscha und Malaysia. Dasselbe Programm können Sie am 15. Oktober in Backnang erleben. Und eine Filmpremiere gibt es noch am 26. November in Ludwigsburg in der Freien Waldorfschule, dort im Festsaal. Von Indien nach Ludwigsburg, die Heimreise. Gibt es da noch eine spezielle Herausforderung, diese Serie rund zu machen mit dem letzten Film, der dann die Heimfahrt zeigt?
Ja, der Empfang daheim, der war grandios, es war ganz toll und was natürlich ein wahnsinnig starkes Gefühl ist, man kommt wieder da zurück, wo man losgefahren ist. Es ist kaum beschreibbar, wie mit welcher Freude, dass man dann hier vor dem Schützenhaus wieder steht und von den ganzen Freunden dann aufgenommen wird und das war einfach toll, das war einfach ein tolles Erlebnis. Ja. Und vor allem, wir sind dankbar, dass wir gesund und gut alles bewältigt haben, dass wir gut daheim angekommen sind. Wir sind wirklich dankbar dafür.
Da fiel in der Regie eben schon das Schlag- und Stichwort Feierabend. Das steht jetzt bei uns beim Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg an. Wir haben tolle 2 Stunden erlebt, in denen wir versucht haben, möglichst viel aus 8 Jahren Reise um die Welt zu erzählen. Das heißt, Rita und Freddy Reck haben erzählt und uns hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Wir haben neue Eindrücke gewonnen und wir danken euch für eure Zeit am heutigen Abend, dass ihr euch bereit erklärt habt, hier uns Rede und Antwort zu stehen und uns ein bisschen teilhaben zu lassen an euren Erfahrungen und Erlebnissen. Nun möchten wir zum Schluss noch allen Patienten eine gute Genesung und gute Besserung wünschen, wie wir es immer tun. Hoffentlich werden sie bald erlöst vom Alltag im Krankenhaus und vielleicht haben unsere heutigen Gäste dazu auch noch etwas zu sagen.
Ja, wir bedanken uns recht herzlich hier im Klinikradio für die Einladung und wünschen Ihnen natürlich von Herzen alles Gute, Gesundheit, kommen Sie wieder gut auf die Beine, denn die Welt ist ein Buch, wer nie reist, sieht nur eine Seite.
Rita schließt sich da voll und ganz an, das signalisiert sie uns hier aus dem Hintergrund und damit beenden wir es, denke ich. Der Kollege Wolfgang Kröger nickt mit dem Kopf, das heißt, alles ist gut und gesagt. Wir wünschen Ihnen eine gute Nacht, bedanken uns bei Rita und Freddy Reck, wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und tschüss, das war's vom Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg.